Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Auf dem Boden bleiben oder abheben? Das ist immer eine gute Frage für Unternehmer, die erfolgreich unterwegs sind. Heute haben wir in dieser Folge einen sehr, sehr speziellen Gast bzw. Gästin. Sie ist 86 Jahre alt. Und seit ganz, ganz vielen Jahren kennen wir uns, nämlich schon, ich glaube, 40 ungefähr, da haben wir uns kennengelernt, am Rande der Ausbildung zum ärztlich geprüften Gesundheitsberater mit Dr. Max Otto Brucker. Und immer mal wieder sind wir uns über den Weg gelaufen und haben uns gegenseitig verfolgt im positiven Sinne. Und eine der Dinge, die ich mit diesem Podcast mit auf den Weg bringen mag, ist, Dörte und ihr Mann Karl Ludwig oder Kallis genannt, sind für meine Begriffe das beeindruckendste Unternehmer-Ehepaar, was ich bis jetzt kennengelernt habe, weil die genau beides können. Die können nämlich abheben und auf dem Boden bleiben, trotz all dem Erfolg, den die haben. Also erstmal herzlich willkommen, Dörte, bei uns heute hier im Podcast.
Danke für den Willkommensgruß und ich werde gerne deinen Fragen folgen und sie nach Möglichkeit ehrlich beantworten.
Ich glaube, wir fangen mal mit dem Abheben an, weil wir da eben auch im Vorgespräch schon so waren. Du hast ja mit 75 das Gleitschirmfliegen angefangen und da gibt es auch einen netten Film.
Moment, dazu. Darf ich korrigieren? Ja. Ich war 69, 69. Ein halb und meinen Pilotenschein habe ich dann mit 70 gemacht.
Wow. Und davon gibt es auch einen netten Film, zumindest vom Gleitschirmfliegen, wenn alte Tanten fliegen lernen oder so ähnlich.
Nein, Reise zum Horizont.
Reise zum Horizont, genau. Und da beschreibt dieser Film, wie die Dörte das Gleitschirmfliegen lernt und quasi dann vom stabilen Element Erde in die Luft geht. Was hat dich denn getrieben, fliegen zu lernen, abzuheben?
Ich beschäftige mich sehr viel mit der Frage, was in meinem Leben trägt mich und wie kann ich dem vertrauen? Mhm. Und da hatte ich ein Erlebnis mit meinem Mann und den beiden Kindern. Und da sah ich, wie Drachenflieger, Gleitschirm war damals noch nicht so en vogue, starteten und sah fasziniert zu, wie die über eine Holzrampe von der Festigkeit der Erde in das Element einfach weiterliefen und sich tragen ließen von etwas, was eben für mein Auge unsichtbar ist und ich auch angenommen habe, dass da oben jetzt also Stille und Frieden ist. Und keine Turbulenzen und so. Ich lernte später, dass das sehr wohl der Fall ist. Nur, wir begeben uns in einen Stoff hinein, der uns ja vom Atmen her und so bekannt ist, dennoch aber nicht als Träger bisher in Funktion getreten ist. Und da habe ich gesagt, wenn du jemals wissen willst, wie du dir oder deinem Gott vertraust oder dem Leben grundsätzlich als tragendes göttliches Element. Wie vertraue ich ihm? Dann musst du diesen Schritt machen, den jetzt diese jungen Leute da machen.
Man muss es ausprobieren.
Muss ich es ausprobieren. Dann vergingen 30 Jahre Und mein Mann war schwerstbehindert und die Kinder waren klein und der Hund war da und das Haus war da. Und da habe ich gesagt, kann ich überhaupt nicht anfangen mit. In jungen Jahren wäre das vermutlich einfacher gewesen. Aber als mein Mann dann nicht mehr da war und die Kinder auf eigenen Füßen standen, habe ich gesagt, so, jetzt könntest du das ja mal in Angriff nehmen. Und ich hatte Glück, ich traf die Eva Wirsnerska, das ist die damalige Weltmeisterin im Fliegen gewesen. Und die wurde dann meine Lehrerin.
Und da hast du von der das Fliegen gelernt.
Ja.
Und es trägt. Hm? Es hält. Man kann sich dem anvertrauen, der Luft.
Ja, man kann sich dem anvertrauen. Und es ist erstaunlich, was Menschen erfinden. Und für mich war es dann wirklich ein Schritt auszuprobieren, tatsächlich in die Tat zu gehen, um zu sehen, was macht es mit mir? Vertraue ich mir selbst und dem unsichtbaren Göttlichen, das eben so wie die Luft ist, aber doch spürbar werden kann? Und ich hatte die Freude, erleben zu dürfen, dass ich es spüren konnte.
Gehen wir mal auf ein anderes Element, was ich eben sagte, wir haben ja über Abheben gesprochen und auf dem Boden bleiben, finde ich einfach auch ein wichtiger Punkt, weil es gibt ja ganz viele Unternehmer, die irgendwann mal im Kopf abheben, aber nicht mehr auf dem Boden bleiben und ihr hattet mehrere hundert Mitarbeiter und damals, als ich euch kennenlernte, war ich ja schwer beeindruckt von euch beiden als Ehepaar und wie ihr euer Unternehmen geführt habt. Vier Vettern zusammen, die ein großes Unternehmen führen. Und Kalles war ja von Kind an mit Kinderlähmung gelähmt und lief an Krücken. Und was mich immer beeindruckt hat, er hat den Betriebssport geleitet und er hat das Auslandsgeschäft vertreten, war weltweit unterwegs. Und wenn es einen Aufzug gab, hat er trotz Krücken die Treppe genommen und das meine ich mit auf dem Boden bleiben. Was ist denn die Basis von dem, dass das so ohne Abheben so richtig auf dem Boden bleibend für euch funktioniert hat?
Nun ja, ich möchte dazu grundsätzlich erst einmal sagen, dass wenn wir jetzt bei Firma sind, dass die aus Chemnitz stammte, dass im Krieg alles verloren war und wir hier angefangen haben, nicht ganz bei Null, aber fast bei Null. Und es herrschte eine unter den Führungsfamilien männlicher Art immer, Brüdern herrschte immer die Einheit, dass man langsam aufbaut und sich diszipliniert auch mit den Gewinnen, mit der Entnahme. Es stand immer in erster Linie das Unternehmen im Mittelpunkt. Und erst wenn es dem gut ging und man investieren konnte und weiter aufbauen konnte, dann konnte man sich eine kleine Summe auch privat entnehmen.
Okay, gutes Prinzip. Mhm.
Das heißt also, wenn du sagst, ja, man war da wohlhabend, ja, wir waren sicherlich das wohlhabend, sage ich mal, weil das ist im Betrieb, dass man überhaupt hier wieder anfangen konnte und dass das langsam stieg oder sich vergrößerte, durchaus ein Entwicklungsprozess, der von wenig zu mehr ging. Und ich möchte sagen, der Erfolg lag dann in der Disziplin, Prioritäten zu setzen, nämlich erst den Aufbau des Unternehmens und dann den Aufbau der eigenen Position im Leben. Also wir waren da keineswegs, nein, also mit... Wir waren ganz normale Durchschnittsbürger hier erstmal, die genauso nach dem Krieg aufgebaut haben, wie alle anderen es auch mussten.
Ja, deswegen ist eine spannende Frage, weil ich erlebe ganz viele, aber immer mal wieder Leute, die glauben, weil sie jetzt zu Wohlstand gekommen sind oder zu Reichtum, dass sie in meinen Augen unangemessen mit anderen Leuten umgehen könnten. Und da war nicht einmal in der Zeit, wo wir uns kannten, auch der Hauch von irgendwie Geringschätzigkeit gegen Mitarbeitern, gegen anderen, wie auch immer. Und immer dieses, so bei dir und bei Kalles, so immer wertschätzend über andere Leute gesprochen und immer wertschätzend für das, was da ist. Und immer ja eigentlich auch an die Grenzen gehen. Also wenn ich jetzt gucke, dass mit dem Karl rennt mit Krücken die Treppen hoch und die anderen, die richtig laufen können, vor allem im Aufzug. Und das fand ich so bezeichnend. Ich hätte man das ja sonst nicht 30 Jahre behalten. Und da steht ja eine gewisse Haltung dahinter. Und auch jetzt mit dem Thema Entnahmeverhalten. Erst muss es der Firma gut gehen, dann müssen wir investieren können und dann können wir auch denken, vielleicht ein bisschen zu entnehmen. Dass es gut gegangen ist, sieht man ja zum Glück. Und das ist alles immer gegönnt. Aber die Haltung dahinter, die würde mich interessieren. Was ist denn zum einen so zwischen euch, dass das so gut funktioniert hat? Mit Behinderung ist ja auch nicht so ganz einfach, ein Unternehmen zu führen. Und als Frau dahinter auch nicht.
Ja, das war schon eine sehr große Herausforderung, denn vom Zwerchfell an bis zu den Fußspitzen hatte mein Mann keine Muskeln mehr. Das war eine große Herausforderung. Ich war Leistungssportlerin und sehr auf Körperqualität auch eingestellt und pflegte die auch bei mir selbst, war eher ein schneller Mensch. Mein Mann war eben sehr langsam. Mhm. Es gab viele Punkte, die überwinden, Wunden werden musste, so, sicherlich auf seiner Seite, aber eben auch auf meiner, weil ich musste viel, ich habe mich sehr reduziert eigentlich. Ich hab gelernt, langsam zu gehen mit ihm und das war für mich sehr, sehr schwierig. Mein Mann hatte ein sehr reiches Innenleben, aber er sprach sehr wenig. Ich stamme aus einer Familie, wo man viel spricht und auch gerne spricht. Und das war für mich auch eine sehr, sehr große Umstellung, denn Gespräch innerhalb einer Ehe ist schon, oder in einer Gemeinschaft ist schon sehr wichtig. Dennoch haben wir uns einfach von innen her verstanden. Also wir hatten eine Übereinkunft, die sehr ausgeglichen war, möchte ich mal sagen. Trotz der Unterschiede im Körperlichen waren wir uns und im Geistigen sehr nah. Und ich glaube, das war das tragende Element, dass man das überhaupt zustande brachte. Aber ich komme noch mal auf Wohlstand zurück und bleibe bei dem Thema Unternehmen. Wir haben 10 Jahre in einer Dreizimmerwohnung gewohnt mit unseren beiden Kindern. Die war im ersten Stock. Und man musste zur Garage ein Stück durch den Garten und über eine Terrasse laufen. Das war im Winter durchaus sehr schwierig, denn da musste ich immer vorher gehen und fegen und machen, damit er nicht hinfiel und so weiter. Da waren viele Punkte, aber ja, wir haben da 10 Jahre gewohnt und waren sehr glücklich da und bauten dann ein Haus am Hang und dann haben wir festgestellt, wir haben uns eigentlich ziemlich übernommen.
Okay.
Und dann standen wir hier und guckten über die Lande vom Wohnzimmerfenster aus und dann haben wir gesagt, na gut, dann geben wir das Haus wieder ab.
Ach so.
Und wir haben uns gelöst von dem wunderschönen Haus, innerlich. So. Aber dann die Umsetzung, das war ja erstmal nur eine Idee, wir können es, wir können uns davon auch wieder lösen. Und dann kam er eines Tages und wir standen wieder am Wohnzimmerfenster und guckten über die Lande. Und dann hat er gesagt, so, und ab heute schöpfen wir aus der Fülle.
Wow. Was war passiert?
Ich weiß nicht eigentlich, was da passiert ist, aber das kam, und ich wusste ganz genau, das kam eigentlich nicht aus dem Boden, sondern es kam aus der Luft, dieser Input. Wenn man denkt, die Fülle ist um uns und wir schöpfen aus der Fülle und nehmen sie an und halten die Hände auf, dann kommt sie auch zu uns. Und siehe da, es war von dem Tag an nicht mehr die Frage, wir lassen das Haus los und in diesem Haus lebe ich heute immer noch und ich bin unglaublich glücklich und dankbar und immer wieder verwundert, wenn ich bedenke, dass ich als kleines Flüchtlingskind nach dem Krieg nicht mehr hatte als das, was man am Körper trug, dann bin ich einfach immer wieder überrascht. Ich darf hier leben, liebendes Göttliches, ich danke dir.
Ja, ich glaube, diese Grunddankbarkeit und diese Fülle, das mag sich jetzt in einem Business-Kontext ein wenig spooky anhören, aber ich glaube, diese Grundhaltung und dieses Grundvertrauen dahinter, das macht dann einen riesen Unterschied. Auch wenn man das jetzt vielleicht ein bisschen bemerkenswert findet, aber das ist ja genau das, es ist bemerkenswert. Also, dass es da ist, dass es funktioniert, dass es wirkt, wenn man, fast hätte ich gesagt, dran glaubt, nee, wenn man das so wahrnimmt, oder? Die Fülle ist da.
Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
Du hast mich gefragt, ich habe dir ehrlich geantwortet, ja, genau. Soweit wie ich es kann. Das ist jetzt nichts Ausgedachtes, das ist einfach gelebtes Leben. Und so ist das gelaufen. Und dann habe ich gedacht, komisch, nachdem du jetzt sagst, Fülle, komm zu mir.
Plötzlich, ja.
Denn mit einmal ging das wirtschaftlich auch in der Firma aufwärts. Ich will nicht sagen, dass wir da der Auslöser fühlen. Vielleicht, das hat sich gegenseitig so ergeben. Verstehst du, wie ich das? Da waren offensichtlich Zusammenhänge, die ich nicht beweisen kann und die ich auch gar nicht beweisen will, sondern die haben sich einfach nur ereignet. Und dann wurde es ein bisschen lockerer und dann entfaltete sich das Leben in einer Weise, das war bemerkenswert. Es ging auch in unserer Ehe dann die Schwierigkeiten, die Anfangsschwierigkeiten, die wir sicherlich beide miteinander hatten. Aber Kalles hat nie was gesagt, ich auch nicht. Aber ich weiß, dass ich sie getragen habe, für mich jetzt. Ich nehme jetzt mal nur für mich meine Haltung dazu. Ich habe dann, also unsere Ehe wurde mit einmal auch besser. Da tat sich eine Fülle der Übereinkunft und der Freude auf. Ja, da fange ich an zu stottern, da weiß ich keine Antwort drauf, aber es hat sich so gefügt und es ist so gewesen. Und das Leben wurde eigentlich immer schöner.
Sehr cool. Du hast ja auch ein Grundprinzip, ich würde mal sagen, aufgeben gehört einfach nicht zur Handlungsoption. Wenn du dir was in den Kopf gesetzt hast, dann wird das realisiert. Deswegen wunderte mich eben das mit dem Haus und das trifft ja, also das passt ja ganz gut, dass es trotzdem bereit ist zu sein, wir könnten auch auf Dinge verzichten, die nicht gehen. Aber du hast ja andere Sachen gemacht, um die Grenzen auszutesten und da können wir nochmal einen Ausflug zum Fliegen oder zum freien Fall oder zu anderen Sachen machen, wo du immer mal wieder deine Grenzen ausprobierst und sagen, was geht dann im Leben denn da noch? Nimm uns mal ein Stück weit mit in deine anderen Abenteuer.
Ich möchte mal nicht sagen, dass diese Abenteuer, ja, die gab es bei mir vielfältig, aber das ist etwas, was mich von Kindheit an begleitet. Ich habe immer gedacht, ich kann alles Mögliche haben, aber Angst habe ich nicht. Mhm. Und ich bin absolut nur kraftvoll.
Du bist ja unseren Hörern sagen, als ich die Dörte kennengelernt habe, man würde sagen, wie so ein Flummiball. Voller Energie.
Wie was?
So ein Flummiball. Überall in der Gegend rum, totale Energie, ein Energiebündel voller Bewegung, voller Dynamik und Angst gab es keine.
Also ich wurde gründlich eines Besseren belehrt, erst allerdings in meinem 70. Lebensjahr, dass Angst durchaus bei mir
einsetzen kann.
ein vorhandene Charaktereigenschaft oder überhaupt möglich ist. Also ich habe vielfach immer gedacht, das sei nicht so. Aber
was war passiert?
Auch das war schon, was passiert war. Auch mein erster Tandemflug, ich hatte solche Angst und ich bin erstmalig auf ganz intensive Weise auch mit, wenn ich Angst jetzt umdrehe, mit der Liebe zum Leben konfrontiert worden. Denn wenn man, ich sag mal, ein Element, das tragende, stabile Element Erde verlässt und sich in ein unsichtbares zweites Element wie die Luft begibt, mit der wir außer Überatmung nicht wirklich viel Erfahrung haben als Normalbürger, ja, stimmt, klar. Dann ist das eine hohe Herausforderung. Und es hat mir unglaublich Angst gemacht, das tragende, mir vertraute Element Erde
aufzugeben.
Mhm. Einfach, auch wenn es nur ein Tandemsprungflug war, den ich mit einer hervorragenden und anerkannten Gleitschirmfliegerin gemacht habe. Ich weiß nicht, wie ich das überstanden habe, aber es löste sich dann eine unglaubliche Angst und ich war so überrascht über mich, denn ich wollte das ja.
Genau.
Und glücklicherweise kam mir zur Hilfe mein von Kindheit an trainiertes Durchhaltevermögen. Wenn ich mir was vorgenommen habe, dann habe ich das auch umgesetzt, weil ich einfach durchgehalten habe, auch wenn es noch so schwierig war für mich. Und so hat dann der Fluglehrer gesagt, als ich schon im Tandemgeschirr schon festgebunden war sozusagen, der sah meine Angst, die er auch von mir so nicht kannte. Denn und dann hat er gesagt, willst du aufhören, abbrechen? Und dann habe ich gesagt, das hat mich dann wachgerüttelt, habe ich gesagt, nein. Und dann sind wir losgeflogen. Und dann löste sich diese unendliche, mir völlig unbekannte Spannung in einem lauten Jubelschrei. Denn das Fliegen war einfach nur schön. Es fand in Mexiko statt, über einem kleinen See in Valle de Bravo. Ist ein wunderschöner kleiner Ort, etwa vergleichbar Rothenburg ob der Tauber, alles noch im mittelalterlichen Stil und viele Mexikaner kommen dahin, ähnlich wie wir und andere Leute aus der Welt, die sich Rothenburg angucken, gucken sich Valle de Bravo an. Und da ist ein schöner kleiner See dabei, es war märchenhaftes Wetter, es war also traumhaft schön. Und ich habe nicht geglaubt, dass ich jetzt nur mit einem Stück Tuch über mir und einem Sitz unter mir jetzt durch den Himmel schwebte in einem Element, das eben, wie gesagt, mir nicht vertraut war.
Das wäre nämlich eine gute Frage. Was ist passiert, als die Angst überwunden war? Weil das ist ja ein Punkt, den ganz viele Unternehmer oder Menschen überhaupt haben, wo man Angst vor hat. Und was passiert denn, wenn man ihn nicht aufgibt, sondern weitermacht? Was passiert dann?
Ich möchte so sagen, man bekommt einen unglaublichen, ich sage jetzt nur, was ich erlebt habe,
genau.
Einen unglaublichen Energieschub, in diesem Fall möchte ich fast sagen, eine Art Bestätigung, dass das Leben viel größer ist als nur ein Element, dass das unsichtbare Luftelement uns unablässig umgibt und eben andererseits auch Wasser und Feuer, also alles Elemente, die wir wenig experimentieren als Normalbürger. Und dass sie alle zusammengehören und eine Einheit bilden und tragend sind. Ich habe es beim Tauchen gelernt, ich bin nicht der Wasserfreak, aber da war das Element immer noch fühlbar. Luft ist absolut was anderes. Und ich bin also...
Spannend. Ich überlege gerade, ich hatte ein Erlebnis mit Feuer. Da war Feuerlaufen angesagt. Da war ich bei einem riesigen Event bei Tony Robbins. So dieser Mega-Trainer. Und da hatten wir riesige Feuer auf dem Hof. Und dann hat er erzählt, ja, das ist das, wo er nachher drüber läuft. Und als wir dann so gegen Mitternacht los aus der Halle, da standen dann 20 Bahnen nebeneinander, immer 5 Meter Glut. Und wie der Zufall so wollte, stand ich dann als Erster vor einer.
Oh, wie schlimm.
Das ist aber gut, als Erster war ich, wäre sonst, glaube ich, nicht gelaufen. Und dann war das Thema, konzentriere dich auf kühles Moos und lauf da drüber. Und dann er hat sich wirklich von 1000 Leuten keiner die Füße verbrannt. Und wir haben ja gesehen, wie das Feuer angemacht hat, wie die das in die Bahn gekippt haben. Also Fake-Feuer geht da nicht. Das war richtig, richtig. Nee, bist du bescheuert, du kannst doch nicht ernsthaft über Kohle, doch, kann man. Und dann hat er nämlich am Ende, das fand ich noch lustig, amerikanische Marketing-Gags, T-Shirts verkauft für $10 ein Stück, ich habe aber keins gekauft, turn fear into power. Also genau das Element habe ich ja gerade rausgehört, sozusagen, wenn du die Angst überwunden hast, ist es einfach nur Energie. Ja. Und das ist, glaube ich, so eine Botschaft, ich meine, die kennt ja jeder von uns, man kommt an seine Grenzen und denkt, echt jetzt? Ja. Und manchmal ist es auch nein, vielleicht viel zu oft, würde man da bedauern. Und ganz oft ist es eben, wie man so bei uns dann, das ist wie wenn du fliegst, was das Wort, wenn man dann vor lauter Energie gar nicht mehr fertig wird, zu sagen, wow, ich habe das überwunden, das geht und das klappt. Das ist dann natürlich schon phänomenal. Also von daher, mit Tauchen habe ich jetzt wenig Erfahrung und mit Fliegen gar keine.
Also einen ausgesprochenen Energieschub bekommt man. Der ist so erfüllend und so lebensmutmachend, dass man, dass jedenfalls ich dann durchaus bereit war, auch komplett neue Wege zu gehen und tatsächlich nicht nur einen Tandemflug zu machen, sondern eine Ausbildung zu vollziehen. Und ich muss sagen, es war ein sehr herausfordernder Weg, aber er war, ich möchte es nicht missen, er hat mir so viel gegeben und so viel Erkenntnisse über mich selbst. Ich war wirklich erstaunt und ich muss sagen, er hat mir auf vielen anderen Wegen dann hat er mir geholfen, auch besser den Tod meines Mannes, der sehr plötzlich und schon mit 63 Jahren gestorben ist, besser zu verkraften. Denn bei der Trauer habe ich gemerkt, dass es ähnlich ist. Man fällt unendlich tief, aber wenn man unten angekommen ist, dann denkt man, habe ich gedacht, so und jetzt stirbst du auch oder jetzt gehst du kaputt. Aber als ich unten am tiefsten Grund aufkam, da bin ich gar nicht kaputt gegangen, sondern da war ich aufgefangen. Ich dachte, da unten ist ein Felsboden, aber da war kein Felsboden, da war eine weiche Wolke, sage ich mal. Und die hat mich aufgenommen und die hat mich in Höhen katapultiert mit einem Energieschub. Also ich komme ins Stottern, das kann ich nicht erklären und das will ich auch gar nicht. Es ist unglaublich gewesen, was sich in den Folgejahren bei mir nach dem Tod meines Mannes abgespielt hat. Ich bleibe durchaus beim Fliegen, beim Thema, aber ich weiß, dass auch im Nachhinein, denn ein Trauerprozess ist ja nicht in einem Jahr abgetan. Das ist ja ein langer Prozess, bei dem einen länger, bei dem anderen weniger. Bei mir war es ein sehr langer Prozess und da hat mir das Fliegen durchaus auch geholfen, obwohl ich sehr viel später geflogen bin.
Wegebedarf.
Was vielleicht eine ähnliche Parallele wäre, es gibt ja viele Unternehmer die und Selbstständige, die haben Angst vorm Scheitern, vorm Tieffallen. Und du hast es so schön beschrieben, man fällt nicht ins Nichts, sondern man wird ganz oft aufgefangen. Und die Energie dann wieder beim Aufstieg, die ist ja oft unglaublich. Aber dieser Makel, ich bin mal gescheitert oder ich habe Angst davor, hindert uns ja bei ganz vielen Dingen, es einfach durchzuziehen. Und auch obwohl das jetzt vielleicht ein wenig despektierlich klingt, wenn ich das jetzt diesen Trauer mit einem unternehmerischen Moment vergleiche. Aber ich glaube, dieser Energieschub, die Angst aufzugeben, zu springen, sich zu trauen, sich einzulassen auf ein Startup, auf eine Neugründung, auf eine Übernahme, auf was auch immer es ist. Und zu wissen, es fällt ja eigentlich gar keiner durch. Wir werden ja irgendwie aufgefangen, also zumindest in unseren Breiten. Ja. Und die Energie zu haben, zu sagen, komm, lass doch diese Angstfresser, diese Energiefresser, lass die weg, starte einfach, einfach ist natürlich nicht, starte durch, zieh's durch, weil was soll am schlimmsten passieren? Du startest nochmal. Und hast du ja auch gemacht.
Das habe ich
mit Knochenbrüchen, mit allem.
Ich habe es ausgekostet, sage ich mal, und ich habe es durchgehalten. Und es ist etwas wirklich, man kann es jedem wünschen, dass er auch durchhält eine Zeit lang. Denn das kommt dann erst vielleicht die Früchte, kommen nicht immer sofort, sage ich mal so. Die reifen dann.
Ja, das kann man sicher so sagen. Lass mal nochmal aufs Unternehmen zurückkommen, weil eine der Dinge, die mich immer noch beeindruckt hat, war, ihr seid ja so ein ganz klassisches Familienunternehmen, wo auch die Verantwortung für, ich sag's immer, ein bisschen bildhaftes Lebensglück der Mitarbeiter lange oder immer noch im Mittelpunkt steht. Was ist denn da so der Antrieb und die Wertewelt dahinter, dass ihr euch wirklich auch kümmert? Mit Betriebssport, dass es den Leuten gut geht. Was ist denn da so die Motivation?
Also dazu möchte ich sagen, dass die Familie im Osten drüben damals sich auch von klein entwickelt hat, hochgearbeitet hat und mit Ende des Krieges, ich weiß nicht, 1500 oder 1600 Mitarbeiter hatte.
So viele
hatte.
Auch schon.
Was damals nicht vergleichbar ist mit heute, weil heute ja viel durch Maschinen ersetzt wird und man braucht viel weniger Menschen, um Gleiches oder mehr zu produzieren. Insofern sich von klein hochzuarbeiten, das war, und was ich zu Anfang sagte, zuerst die Firma, der Aufbau, die Firma zur Blüte bringen, damit man auch die Früchte dann ernten kann. Und auch die fallen einem dann selber in den Schoß, sage ich mal. Und allen Mitarbeitern natürlich auch, wenn die sich, und damals in den Aufbaujahren war sowieso, jeder hat gern gearbeitet, wollte sich was erschaffen und so. Dieses Prinzip, dass die Firma kommt zuerst, hat das hervorgebracht, dass man bescheiden blieb. Wie gesagt, wir haben zuerst in einer Dreizimmerwohnung gewohnt, 10 Jahre lang und überhaupt nicht. Wir sind genauso normal gewesen, auch mit dann wieder unseren Kindern. Die sind nicht reich aufgewachsen, die wurden ziemlich straff erzogen, auch in einer bestimmten Bescheidenheit. Da war nicht jeder hat ein eigenes Zimmer und jeder hat sein eigenes Waschbecken und die eigene Toilette und jeder hat einen eigenen Fernseher stehen und das war eben nicht und es ist, tut meinen Kindern heute noch gut und ich sehe, meine Enkel werden in ähnlicher Weise erzogen. Insofern das wäre jetzt vielleicht nicht mehr so ganz dringend nötig, aber das Prinzip ist so von Generation zu Generation mitgegeben worden, dass man gesagt hat, ja, das Leben funktioniert, wenn man sich auch selber Grenzen setzt und nicht jetzt sagt, oh, jetzt möchte ich aber noch das haben und ich habe ja schon ein Auto, aber da fährt ja noch eins, das sieht ja noch schöner aus, das will ich jetzt auch noch haben und so. Gewiss, die Verführung mag groß sein, vielleicht auch bei den Jüngeren, denn man weiß ja nicht, wie sich jeder junge Mensch oder meine Enkel jetzt entwickeln. Aber im Moment bin ich ja zuversichtlich.
Die Einladungen sind vielfältig. Das wäre eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Du warst ja im operativen Geschäft in dem Unternehmen ja nie tätig, sondern quasi immer involviert, aber nie so mit den Händen in der Arbeit.
Richtig.
Wie weit kann man denn als Ehefrau eines erfolgreichen Unternehmers, wie weit ist man denn in der Mitgestaltung, in der Kultur, in der Strategie, den Kopf in die richtige Richtung drehen, wie weit ist man denn da involviert? Später ja auch als Gesellschafterin, wo du Kalles Anteil ja übernommen hast, da warst du ja auch nicht im operativen Geschäft, aber durchaus in der Verantwortung.
Ja, das war dann, also als nur Hausfrau habe ich es überhaupt nicht empfunden, da involviert zu sein.
Okay.
Wir haben uns drüber unterhalten, aber wenn mein Mann nach Hause kommt, er hatte glücklicherweise sich antrainiert, zu Hause ist zu Hause und Arbeit ist Arbeit.
Dann gab es eine klare Trennung, gut.
Und insofern war was in der Firma, ich wusste über das grundsätzliche Bescheid, aber in Einzelheiten überhaupt nicht. Insofern, als mein Mann dann plötzlich nicht mehr da war, und ich gesehen habe, was da los ist und was auf einen zukommt und was auf mich zugekommen ist. Ich wusste auch gar nicht, sind wir wohlhabend oder sind wir arm oder wie weit wir... Ich hatte ein ganz normales Budget, mit dem ich auskommen musste.
Okay.
Und wenn es nicht klappte, dann war auch nie eine Grenze da. Mein Mann war sehr großzügig. Aber ich war selber so von, wir haben gespart oder haben zurückhaltend gelebt, sage ich mal so. Weil wir es eben von unseren Familien, ich auch von meiner Familie her, so mitbekommen habe.
Wegebedarf. Auf ein Wort.
Man lebte bescheiden, aber es war immer alles da. Wobei das Wort bescheiden kam, ist auch so dehnbar. Jeder, der weniger hat, wird sagen, ja, die leben ja in Saus und Braus.
Das ist relativ. Aber dieses Thema, du hattest ja am Anfang über Fülle gesprochen. Und Fülle ist ja auch relativ. Also wenn man ein Dach über dem Kopf hat, wenn man geheizt ist, wenn man nicht hungern muss, wenn man in Frieden ist, wenn man, das ist schon ganz schön viel Fülle. Ja. Und die ist dann auch dehnbar. Also von daher, ich glaube, das, was bei euch ja auch sich durchzieht, ist so eine grundsätzliche Dankbarkeit, dass das alles da ist.
Ja. Ja.
Und so kann man auch bescheidener definieren, nicht zu sagen, wir müssen knausern oder sparen. Jetzt nichts gegen die Schwaben, aber so diese Bescheidenheit zu sagen, wir bleiben auf dem Boden. Mhm. Wir wissen zu wertschätzen, was wir haben. Wir wissen zu wertschätzen, was unsere, ich nenne sie liebevoll, Leute für uns schaffen. Und wir können auch wertschätzen und mit denen umgehen. So würde ich das mal rausgelesen haben. Passt das so ungefähr?
Ja, das passt. Das ist so.
Das ist so.
Ja.
Wie wichtig ist dir denn jetzt auch in der Phase, wo du ja lange Zeit, bevor du es an die Kinder weitergegeben hast, die Anteile oder dein, was auch immer, Viertel oder was es war, gehalten hast, wie weit hattest du denn da die Intention, auf die Kultur und auf die Strategie des Unternehmens Einfluss zu nehmen?
Ja, den Einfluss, den man in einem Familienunternehmen hat, geht dann über Gesellschafterversammlungen oder über Zusammenkünfte, in denen man gemeinsam beschließt, welche Richtung, welche Wertgrundlage will man dem Ganzen mitgeben. Und das wird in der Gemeinschaft der Gesellschafter gemacht. Das ist einfacher, je kleiner der Gesellschafterkreis ist. Zu Zeiten meines Mannes waren es nur 5, wobei mein Schwager und die beiden Vettern den Betrieb selber geführt haben. Der 5. Partner war eine Frau, die hatte Anteile, aber sie war nicht im operativen Geschäft und ist aber als Eigentümer mit dabei gewesen, auch in den Gesellschafterversammlungen, solange sie das konnte. Sie war dann schon eine ältere Dame. Und hat man also über die Gesellschafterversammlung, über die Gemeinsamkeit, wo soll es grundsätzlich hingehen und welche fundamentalen Aussagen möchte man in der Geschäftsführung dann haben. Das ist bei uns, glaube ich, recht gut gelungen, zumal die jüngere Generation dann, das geht nicht auf meine Kappe, denn ich bin weder geschult in wirtschaftlichen Dingen. Ich habe mich eingewöhnen müssen. Ich fing bei Null an und hatte von nichts eine Ahnung, habe mich dann aber mit den Themen auseinandergesetzt und habe gesagt, jetzt, wer was hatte, also Reichtum verpflichtet, sage ich mal, dann muss man auch was dafür tun. Ich habe mich bemüht, ich will nichts sagen. Nein, mit ehrlichem Herzen nicht, will ich aus zum Ausdruck bringen. Mein Einfluss lief immer auf einer persönlichen Aussage meines Kernbewusstseins, meiner inneren Aussage. Und da ich eine gewisse Kraft verspüre, das auch schwingungsmäßig an mein Umfeld mitzuteilen, was dort auch aufgenommen wird, hatte ich schon ein Stand innerhalb, obwohl ich ein, ja, ich nicht mal ein Quereinsteiger, ich war, ich fing mit nichts an, sage ich mal. Und so habe ich meinen Beistand, ich sag mal, ähnlich wie beim Fliegen im Luftraum, im unsichtbaren Raum übertragen.
Ja.
Insofern ist da eine gewisse Parallele und da war ich gut vortrainiert dann, dass ich schon bodenständig dabei blieb und ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Aber ich muss sagen, ich habe sehr davon profitiert, dass ich zwei wunderbare Kinder habe. Oder wir zwei wunderbare Kinder haben und die beide jetzt plötzlich noch in jungen Jahren ohne Vater und Führungsperson in dieses Geschehen hineingeführt werden mussten. Den Vorteil hatten die anderen drei Familien, wo der Vater eben noch da war. Und das waren meistens sehr starke männliche Persönlichkeiten, die auch einen Führungsanspruch innerhalb ihrer eigenen Familien dann hatten. Und das übertrug sich natürlich auch auf die Kinder. Das hatten meine Kinder nicht. Die standen plötzlich da und mussten tatsächlich mit einem Gesellschafteranteil schon in frühen Jahren Verantwortung übernehmen. Und das war für sie genauso schwierig wie für mich, denn das war alles so nicht vorgesehen. Das kam alles viel zu plötzlich. Und so sind meine beiden Kinder und ich auf eine richtig schöne Grundlage, ich bleibe jetzt bei deiner Aussage, eher bodenständig. Wir haben uns so eng zusammengeschlossen. Sie wussten, ich habe die meisten Anteile, aber ich wusste andererseits, dass meine Kinder, die waren eben in der Ausbildung viel anders eingestellt als ich, dass wir uns gegenseitig miteinander etwas zusammenfügen und wir sind zu einer Einheit, sage ich mal, zu einer wirklich tragenden kleinen Familieninsel geworden, was ich immer noch mit großer innerer Herzensfreude und auch mit intellektueller Freude, sage ich mal, mir aus dem Kopf kommenden Freude beglückwünsche, dass das so ist. Und diese Kinder haben sich dann so entwickelt, weil die so ins bitterkalte Wasser geschmissen wurden plötzlich. Und dann haben die sich sehr eingesetzt und sind auch heute im Familienunternehmen mittragende Gesellschafter, die schon eine sehr starke Aussage auch haben. Und das hat mich... Ich hatte da Anlaufpartner, jederzeit zu fragen, ja, wie ist denn das und wie ist denn das und so. Ich habe davon profitiert. Ich konnte jederzeit mein Unwissen auffüllen, jedenfalls teilweise, sage ich mal. Denn jemand, der ein Wirtschaftsjurist ist und auch noch BWL nebenbei studiert hat, der hat natürlich andere Einsichten von
Hintergrund.
Als ich und meine Tochter ebenso. Also das ist, ich habe davon profitiert, aber sie haben immer auch von meiner Unterstützung profitiert, denn sobald ich immer konnte, habe ich Anteile meinen Kindern abgegeben, auch ohne Nießbrauch, was sonst üblich war, habe ich gesagt, nein, die tragen die Verantwortung, die übernehmen auch für mich Verantwortung mit, weil ich sie gar nicht tragen kann, weil ich gar nicht die Voraussetzungen hatte. Ich habe wunderbare andere kreative und sonstige Dinge, aber diese eben hatte ich nicht. Und meine Kinder sind da eingesprungen und ich muss ehrlich sagen, das erfüllt mich mit einer solchen Dankbarkeit und Freude. Und das funktioniert bis heute hervorragend. Und so möchte ich vielleicht abschließend sagen, wir sind sowohl kraftvoll bodenständig, aber wir können auch Höhenflüge machen.
Das ist ein schöner Abschluss.
Und ich bin also immer derjenige, ich bin ein ziemlich emotionaler Mensch, Ich kann unglaubliche Höhenflüge machen, aber ich kann eben auch sehr tief fallen oder mal ins Loch fallen, was auch alles passiert ist. Aber ich hatte immer kraftvolle Kinder neben mir, die mich dann auch da unterstützt haben, so wie ich sie unterstützt habe, in anderen Bereichen, als sie noch jünger waren. Jetzt sind sie also mehr die Tragenden im Äußeren und unterstützen mich, wo immer es ist. Aber noch kann ich das meiste auch selbst.
Das wäre noch wichtig.
Du hattest eben gesagt, du hast auch kreative Anteile, ja, sehr deutlich. Und unter anderem machst du ja Skulpturen. Und wenn ich jetzt den Blick dahin werfe, dann gucke ich jetzt auf die Skulptur, die letzte Maske, der Maskenabwerfer. Und es gibt ja ganz viele Unternehmen, zumindest in meiner Wahrnehmung, wo vor lauter Masken wir ja gar nicht gucken können, was ist denn dahinter? Weil Schaulaufen, nenne ich das mal ein wenig flapsig, weil Schaulaufen so die Haupttagesbeschäftigung ist und die letzte Maske, das Maskenabwerfen, was hat dich denn da angetrieben, genau da das mal zum Ausdruck zu bringen?
Ich versuche es so zu sagen, ob ich das jetzt so spontan, so weiß
was,
ich jetzt
was
nicht.
Auch immer es wird.
Dennoch ist es eine innere Beschäftigung mit dem Thema, wie wahrhaftig bin ich selbst? Mhm. Wie lebe ich mein Kernbewusstsein? Wie bringe ich zum Ausdruck das Innerste meiner Individualität, nicht meiner Persönlichkeit nur außen, sondern meiner inneren Anlage, Aussage, wie setze ich das im Äußeren um?
Man würde ja wahrscheinlich im Business-Deutsch sagen, wie authentisch ist man, also wie wahrhaftig, wie ehrlich,
genau.
Geerdet, wie echt.
Nur meinte ich das jetzt nicht im Geschäftlichen.
Nee, du meintest natürlich auf der menschlichen Ebene.
Auf der menschlichen Ebene, aber wenn ich dann in der Gesellschafterversammlung war, denn damit, womit man sich beschäftigt, das strahlt man ja auch irgendwie aus.
Immer.
Und wenn dann nur jemand dabei ist im Kreis, der das intensiv ausstrahlt, und da ich mich so viel damit beschäftige, mit dem eigenen Entwicklungsweg, was ich auch in vielen Experimenten mir immer wieder selber bewusst mache, um nicht einzuschlafen auf dem Komfortsessel, da muss ich sagen, das ist schon eine wichtige Angelegenheit im Leben, dass man sich die eigene Auftragslage dann immer wieder bewusst macht und sie dann auch ausstrahlt. Und ich merke an der Rückmeldung, dass das recht gut gelingt, nicht immer, aber in vielen Fällen.
Deswegen wollte ich das auch jetzt diese Sendung mit dem Part beenden, weil so sich die Frage zu stellen, wie echt bin ich denn und wo verstecke ich mich denn noch hinter Masken? Und so wie du es andersrum sagst, wenn man echt ist, strahlt man anders aus.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, so fürs Unternehmersein zu sagen, wie viele Masken trage ich rum, wo tue ich was für andere, um so zu tun, als ob es wäre oder wo bin ich. Du hattest es eben wahrhaftig genannt, echt, authentisch, wie auch immer man es nennen mögen.
Also da möchte ich nochmal zu deiner Anfangsfrage kommen. Wie gestalten, was ist uns wichtig innerhalb des Unternehmens dann jetzt auch? Es ist schon sehr, sehr wichtig, dass man in Einheit marschiert mit den Mitarbeitern und dass man sich wirklich Mühe darum gibt, zu signalisieren, das schätzen wir wert als Eigentümerfamilie, und das ist uns so wichtig, dass, wie mein Mann, was du vorher gesagt hast, eben sich für die Firma mit Sport eingesetzt hat, obwohl er gar keinen Sport machen konnte, aber das hat er sehr gern gemacht, einen Firmenfußball zu machen und einen Tennisclub und. Würde ich schon sagen, es gehören immer mehrere Punkte zu einem Unternehmen oder auch zu einer Lebensführung. Man muss selber etwas hingeben, um auch etwas empfangen zu können. Und das ist grundsätzlich auch eine Einstellung, die mindestens ich und auch viele im Gesellschafterkreis vertreten und anstreben.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Dörte, für die tiefen Einblicke. Und euch lieben Hörern, dir lieber Mithörer, würde ich sagen, ja, denk mal drüber nach mit dem Geben und Nehmen.
Die Lemniskate sollte ausgeglichen sein. Die liegende Acht.
Die liegende Acht.
Ne, das Symbol für Ausgeglichenheit. Beide Kreise sollten gleich groß sein, dann funktioniert oder, das Leben.
Oder für Unendlichkeit. Vielen Dank, Dörte.
Gerne.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer, auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne einer unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.